Hallihallo allerseits. Es ist wieder Zeit für unser Abendgebet. Ihr Lieben, heute möchte ich Bezug nehmen auf einige Zuschriften, die im Laufe der letzten Tage gekommen sind, Bezug nehmend auf ein Abendgebet, ich glaube vor circa 2 Wochen. Da haben wir gesprochen über die Tatsache, dass man sich vor dem Tod nicht fürchten muss, wenn man gut vorbereitet ist. Denn alles, was ja derzeit an morphogenetischen Feldern aufgebaut wird, besteht aus Angst. Angst vor der Mikrobe, Angst vor der Spritze, Angst vor dem Krieg, Angst vor Überfällen, Angst vor allem Möglichen. Und diese Angst, wenn wir genau hineinschauen, bezieht sich ja meistens darauf, dass wir befürchten, sterben zu können. Müssen wir das nicht sowieso alle, jeder von uns, irgendwann? Die Frage ist, müssen wir uns vor dem Tod fürchten? Also ich möchte hier mal gleich aufräumen, vielleicht mit einem Fehlgedanken, der eventuell auftauchen könnte. Hier ist nicht die Rede davon, dass man selber nachhelfen sollte, um aus diesem Leben zu scheiden, weil das ja eigentlich gar nichts ist, wovor man Angst haben muss. Um Himmels Willen. Also bloß das nicht, denn wer das tut, der löst seine Probleme nicht nur nicht, sondern er lädt sich neue auf. Denn das Wichtigste, was wir zu wissen haben überhaupt, wenn wir um dieses Thema uns kümmern wollen, ist, mit dem Geist, mit dem irdischen Tod ist auf dieser Erde zwar der Körper sozusagen arbeitslos geworden, aber nicht der Geist, nicht die Seele. Wir werden mal jetzt nur von der Seele sprechen, womit aber auch der Geist gemeint ist. Also lass uns das mal als einen Begriff nehmen. Und ich hatte neulich mal über ein Büchlein gesprochen, das Andreas und ich vor einigen Jahren veröffentlicht haben. Das heißt Tabubruch. Lasst uns einfach mal über den Tod sprechen. Denn wir alle müssen sterben. Und der eine früher, der andere später. Und jeder Tag, den wir noch nicht sterben müssen, ist ein großes Geschenk zur Weiterentwicklung. Und je mehr Probleme oder Herausforderungen wir haben, umso größer sind die Chancen, sauber abzuarbeiten, unser Karma und all das, was noch an uns hängt. Wir sprechen ja so oft darüber, aber jetzt kam gerade wieder eine Zuschrift. Bitte nennen Sie doch nochmal den Titel des Buches. Wenn man Angst vor dem Tod hat und dieses eben lesen kann und die Angst vor dem Tod verliert. Also ich denke mal, man verliert auf jeden Fall die Angst vor dem Tod, wenn man mehr darüber weiß. Und dieses Büchlein hat schon so manchem geholfen, auch wie wir wissen, ganz verknarzten und verknorzten Vertretern dieser These, dass mit dem irdischen Tod sofort alles vorbei ist. Aber übrigens, je näher der Mensch an diesen Zeitpunkt allein durch sein fortschreitendes Alter kommt, umso eher ist die Möglichkeit da, dass der Geist oder die Seele gerüttelt wird und man einfach spürt, ist vielleicht doch noch nicht alles zu Ende. Naja, und wenn ihr in eurem Umfeld Menschen habt, die schwer davon zu überzeugen sind, dass es eben noch nicht alles vorbei ist, wenn man hier sozusagen das Zeitliche segnet, dann könnte das hilfreich sein. Ich möchte nämlich heute mit euch mal in dieses Buch hineinlesen und habe ein paar Passagen herausgegriffen, die vielleicht hilfreich sind. Also, das Vorwort, es ist ein kurzer Satz eigentlich nur, sagt schon alles. Das Leben nach dem Tod ist keine tröstende Hoffnung, sondern eine Tatsache, mit der jeder rechnen muss. Das ist ein Zitat eines inzwischen hinübergegangenen Physikers, der lange im Max-Planck-Institut in München-Garching gearbeitet hat, auch mit Werner Heisenberg zusammen, und der schon wusste, wovon er gesprochen hat, und das wusste offenbar auch Heisenberg. Die Überschrift des ersten Kapitels heißt »Die Reise in ein fremdes Land«. Ja, und hier wird das beschrieben, was ich neulich schon mal an dieser Stelle erwähnt habe, nämlich, dass die meisten Menschen sich auf ihre Urlaubsreisen minutiös vorbereiten, darüber lesen, informieren, sich über Land und Leute, Kultur, Tradition und so weiter. Sie entwickeln Reiserouten, ergründen die genauen Zu- und Umstände der Verhältnisse. Alleine die Tatsache, dass sie Reiserouten entwickeln, macht fast jeder. Wenn er in ein fremdes Land kommt, entweder er schließt sich einer Expedition an und schaut sich im Vorhinein an, wo man hingebracht, wo es lang geht, wohin man wandert, oder er macht es selbst oder man entwickelt selber diese Reiserouten. Und das sind nun zum Beispiel wunderbare Vergleiche zu unserem jenseitigen Leben, welches dem diesseitigen mit Eintritt des irdischen Todes günstigstenfalls folgt. Günstigstenfalls sage ich deswegen, weil wer sich auf sowas gar nicht vorbereitet, der könnte, wenn es richtig dumm läuft, noch eine ganze Weile erdverbunden bleiben. Heißt mit anderen Worten, man geht hinüber, merkt aber gar nicht, dass man noch gar nicht tot ist, irdisch, sondern während der Körper ja dann schon in der Sekunde, wo der Geist oder die Seele ausgezogen ist, in das Verwesungsstadium eintritt. Erstmal merkt man das natürlich nicht, aber mit der Zeit wird das stärker. Also das heißt, der Körper zerfällt unser Geist oder unsere Seele keinesfalls. Sie überlebt alles. Und das Bewusstsein, das wir mit hinübernehmen, ist exakt das Gleiche, das wir jetzt hier lebendig im groben Stoff haben. Das heißt, ich, Eva Herrmann, weiß, wenn ich da drüben ankomme, ich bin Eva Herrmann. Ich hoffe, dass ich gut genug vorbereitet bin, da ich mich mit dem Thema schon lange beschäftige und auch versuche, daran zu arbeiten, dass meine Reiserouten auch festgelegt werden, und zwar nach oben hin, ins Licht, in die höheren Ebenen und nicht nach unten. Nach unten führt es, wenn wir uns um nichts kümmern. Und es wird ein ungleich schwererer Weg, oder wie gesagt, wir hängen sogar noch eine Weile im groben Stoff fest. Das ist wirklich ganz unerfreulich, denn das ist ein Stadium, in dem wir uns gar nicht entwickeln können, weiterentwickeln. Unsere Schöpfung, diese wunderbare, riesengroße Schöpfung, alle Gesetze, alles ist auf Entwicklung ausgelegt. Nichts auf Stopp oder Tod, sondern selbst auch der verwesende Körper, die Moleküle, die sich dann irgendwann in Asche verwandeln, die bereiten den Boden für neues Wachstum. Kommen erstmal Blumen raus oder Gräser oder vielleicht wächst ein Baum dort. Auf jeden Fall wird alles in der Schöpfung wiederverwertet, neu verwendet, für neue Projekte sozusagen gesichert. Und unsere Seele, die möglichst nicht erdgebunden bleiben möge, weil das passiert denjenigen, die im Materialistischen komplett verhaftet sind, also Verstandesmenschen, die ihre Empfindung, ihre innere Stimme niemals hören wollten. Diese Leute haben es tatsächlich dann, wenn es hinübergeht, schwer. Deswegen jetzt schon Augen auf, jetzt schon vorbereiten auf den Tag, wenn es soweit ist. Und ja, wenn es denn soweit ist, dass man hinüberkommt, dann wird man sehen, wie gut es war, dass man sich auf die Dinge vorbereitet hat. Wer die Gesetzmäßigkeiten des Lebens und des Sterbens kennt, der kann tatsächlich bei Zeiten hier auf der Erde weise Vorbereitungen treffen für ein gelungenes Leben drüben auf der anderen Seite. Und eines ist klar, so haben wir das hier in dem Büchlein auch beschrieben, so wie jeder Mensch hier einmal geboren wurde, wird er mit hundertprozentiger Sicherheit eines Tages wieder sterben müssen. Und diese Tatsache steht einfach felsenfest. Ob man jetzt Angst davor hat oder nicht, ob man größere Kenntnisse über das Thema Sterben besitzt oder nicht. Doch wer sich vor dem Tod fürchtet, der macht sich das Leben nur unnötig schwer. Denn anstatt weiter Panik aufzubauen vor der diffusen, ungewissen Zukunft, sollte er jetzt lieber beginnen, sich zu informieren. Er sollte Dogmen beiseite schieben, die Kirchen und Gesellschaft vor langer Zeit schon errichtet haben, um die Menschheit nämlich zu lenken nach ihren Vorstellungen, ja, eventuell ja sogar zu ihrem eigenen Vorteil. Der Mensch, der sich öffnet, der sollte das Wagnis eingehen, seinen ganz persönlichen Weg zu finden, ohne Bevormundung irgendeiner irdischen Institution. Und ja, das Wissen um die Reinkarnation, das könnte nach Ansicht einer ständig wachsenden Zahl von Wissenschaftlern vielen Menschen helfen, die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Jenseits zu überwinden. Ihr Lieben, wir waren doch da schon oft im Jenseits. Es gibt spannende Thesen, dass auch die Traumebenen, in die wir nachts uns entfernen, viel zu tun haben mit jenen Ebenen, in die wir dann, wenn wir abscheiden eines Tages, auch wieder zurückkommen. Und uns plötzlich alles ganz bekannt vorkommt. Da gibt es sehr, sehr schöne Bücher. Ich habe hier einiges euch schon eingelesen. Zum Beispiel Ein Wanderer im Lande der Geister, Frank Hetzo. Das findet ihr auf meiner Webseite. Wenn ihr darauf geht, direkt auf die Startseite evahermann.net, da seht ihr rechts die Hörbücher. Und wenn ihr darauf klickt, dann findet ihr eben unter anderem dieses hochspannende Buch, das genau beschreibt, welche Ebenen es sind, die man sich selber vorbereitet. Und um ehrlich zu sein, die drei grünen Bücher im Lichte der Wahrheit, die beschreiben in vielen Kapiteln, wie wir uns darauf vorbereiten können und welche Kenntnis wir uns jetzt am besten zulegen sollten. Versteht ihr, immer wieder versuche ich das zu sagen, es gibt keine wichtigere Aufgabe, als dass wir uns jetzt um die geistigen Dinge und um das Weiterleben unserer Seele kümmern, was wir vielleicht hunderttausende Jahre nicht gemacht haben. Früher, ganz früher, da waren die Dinge noch klar. Viele Menschen wussten dann davon, aber ja, das ist abhanden gekommen durch das Verstandesdenken, wie Christopher Vasey sagen würde. Würden wir also eine flächendeckende Kenntnis vom Leben und vom Sterben haben, und die könnten wir haben, die kann jeder haben, die grünen Bücher, unser Büchlein zum Beispiel, auch Christopher Vasey schreibt in seinen Büchern immer wieder darüber, aber eben auch viele andere. Ich könnte euch vielleicht mal ein, zwei schöne Videos raussuchen über Nahtoderlebnisse, wo Menschen bei Operationen schon drüben waren und sehr unterschiedliche Eindrücke hatten. Vielleicht auch je nachdem, was sie sich selber vorbereitet hatten. Oder nicht vielleicht, sondern ja, so ist das. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass man am Anfang, wenn man hinübergeht, empfangen wird von seinen Lieben, die schon drüben sind. Ganz real. Ich war am Sterbebett meiner Mutter eine Woche. Und als sie hinüberging, tja, Also natürlich kann jeder, der an solche Dinge nicht glaubt, sagen, jetzt spinnt sie wieder. Aber ich habe sie gesehen, meine Familie, meinen Vater, meinen Bruder, meine Schwester, die drüben schon lange gewesen sind und die sie abgeholt haben. Meine Mutter mit einem wirklich zufriedenen, friedlichen Lächeln hinübergegangen ist. Wohl schon begreifend, es geht hier weiter, aber sie wusste das sowieso. Von ihr habe ich viel mitbekommen. Das ist übrigens eine große Gnade, wenn man auch in der Lage ist, mit seinen Kindern über diese Dinge schon frühzeitig zu sprechen und den Tod nicht als ein großes, schwarzes Ungeheuer, das furchterregend über uns wabert, beschreibt, sondern eben als ganz natürliche Wende in unserem Leben, das Sterben hier auf der Erde als eine Geburt da drüben beschreibt. Und wenn ein Kind hier geboren wird, ja, dann kommt es hier an und ist da drüben gerade hinübergegangen. Auch aus einer Welt heraus, in der es als erwachsene Person natürlich, wie wir hier jetzt im Stoff, ein Umfeld hatte. Ein Umfeld von Freunden, vielleicht von Familienangehörigen, die gleicher Art sind und eben auf ähnlichen Ebenen leben dort. Aber alleine dieses Leben da drüben, das auch Krankenhäuser hat, Stadthäuser, Landschaften, Berge, Täler, Wiesen, Seen. Ja, ihr Lieben, es klingt vielleicht wie ein Märchen, aber es ist einfach so. Wer allerdings Hand selber anlegt, um da jetzt hinzukommen, ich sag's nochmal, der kommt da nicht hin, sondern den zieht's erstmal ziemlich weit herunter. Und warum? Fünftes Gebot, du sollst nicht töten, auch nicht dich selber. Und wenn der Schöpfer uns ermöglicht, eine irdische Inkarnierung hier haben zu dürfen, um unsere Belastungen, die wir noch aus anderen Zeiten mit uns herumtragen, ablegen zu können, natürlich durch Überwindung von Hindernissen. Wenn wir das also nicht wertschätzen, dann wird uns gezeigt, welcher Fehler das gewesen ist. Also bitte auch, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, auch darüber wird hier in den Büchlein geschrieben, haltet sie ab davon. Es ist enorm wichtig. Also man kann wohl wirklich sagen, wenn die Menschheit, vor allem die westliche, christliche, abendländische Gesellschaft, mehr wissen würde über diese Themen, dann würde das für uns alle schlagartig gesellschaftsverändernde Folgen haben. Denn wir würden ein viel verantwortlicheres Handeln an den Tag legen, alleine aus Selbsterhaltungstrieb. Denn alles, was wir falsch gegen jemand anderen richten, kommt ja auf uns selber zurück. Und wenn der Mensch fälschlicherweise denkt, oh, da ist jetzt gerade so ein Halunke gestorben. Das war so einer, der hatte zwar Kohle und hat auch auf großem Fuß gelebt, aber der war ein Halsabschneider. Und? Hat ihn irgendjemand zur Rechenschaft gezogen? Nein, der ist da ganz friedlich gestorben. Wo ist die Gerechtigkeit? Ja, Gottes Mühlen mahlen zuweilen langsam, aber gerecht. Und wenn jemand, der sich so verhält, eines Tages nach einem schon Erkennensweg im Jenseits hier wieder inkarniert, dann kann es sein, dass ihm von Anfang an Steine in den Weg gelegt werden, die er erstmal wegräumen muss und die vielleicht schmerzhaft für ihn sind. Und er erkennt, das, was mir angetan wurde, werde ich auf jeden Fall niemandem anderen zumuten, womit die Lektion gelernt wäre. Ja, die Menschheit hätte also ein verantwortlicheres Handeln, ein höheres, sensibleres Bewusstsein und Achtsamkeit anderen Menschen gegenüber. Ebenso würde die Angst vor dem Tod nahezu gebannt werden können. Und diese Angst vor dem Tod ist jetzt in dieser Zeit, in dieser wirklich dunklen Zeit, schamlos ausgenutzt worden von Systemen, ob es politische oder ob es eben pharmazeutische oder philanthropische Systeme, finanzpolitische Systeme sind, wo man den Menschen praktisch in diese Angst vor allem hineinstellt. Und ich habe gerade kürzlich mit einem bekannten Mediziner gesprochen, der in seiner Praxis natürlich viele Patienten hat, und er sagt, so viel Angst, wie die Menschen jetzt haben, haben sie noch nie gehabt. Viele erkennbare Leidensmuster bei den Menschen basieren auf Angst. Und es ist die Angst vor dem Tod, allermeist in der letzten Konsequenz. Andreas und ich haben keine Angst vor dem Tod. Manche haben auch keine Angst vor dem Tod, aber Angst vor dem Sterben. Aber wenn wir uns in diese Ängste jetzt schon in unserer wunderbaren, wertvollen Lebenszeit jeden Tag hineinbegeben, ja, dann wird sie ja immer größer, weil die Gedankenformen der Angst sich mit den Gedankenformen anderer Menschen auf dieser Welt verbinden. Und diese morphogenetische Macht über uns, aus riesigen Angstzentralen bestehend, ja, auf jeden niederdrücken, der mit seinen eigenen Angstformen verbunden bleibt und dementsprechend mit diesen immer größer werdenden Kraftzentralen. Also Schritt Nummer 1 ist raus aus der Angst. Wie komme ich raus aus der Angst? Indem ich mich informiere, warum ich tatsächlich keine Angst haben soll, muss und darf. Haben wir schon oft hier drüber gesprochen. Ein wunderbares Beispiel ist Lao Tse. Also wenn ihr, das ist der chinesische Wegbereiter gewesen, wenn ihr darüber Abendgebete hören möchtet, dann gebt einfach den Namen Lao Tse unter der Lupe ein. Lao-TSE, Lao Tse. Da findet ihr auch Hinweise über das Grundthema Angst und wie werde ich die los. Ja, und wir finden natürlich in der Kirche mal wieder, evangelisch wie katholisch, so gut wie überhaupt keine Hinweise auf das Jenseits, auf ein Vorleben, auf ein Nachleben der Seele. Allerdings gehörte dieses Wissen vor langer Zeit zu nahezu allen alten Kulturen und auch zum kirchlichen Glauben. Bis ins 6. Jahrhundert nach Christus hinein war die Lehre der Wiedergeburt, die Lehre einer Prä- oder Vorexistenz der Seele, Bestandteil des religiösen und kirchlichen Bildes. Beim Zweiten Vatikanischen Konzil in Konstantinopel, das hat stattgefunden 553 nach Christus, wurden aber diese entsprechenden Passagen aus den Kirchenbüchern gestrichen. Der Beschluss kam damals vom römischen Kaiser Justinian I., der die Kirche praktisch zu diesem Entschluss, so heißt es heute, gezwungen haben soll. Papst Vigilius musste sich dem beugen, heißt es. Wie das genau jetzt damals war, wer da stärker dran gezogen hat, who knows, ich weiß es nicht. Aber die Reinkarnationslehre ist natürlich so alt wie die Menschheit und wir finden auch ein paar vielleicht übersehene Stellen in der Bibel, habe ich auch immer mal wieder drüber gesprochen, sodass man auch da Schlüsse ziehen kann. Auf jeden Fall, während man ja früher wie selbstverständlich von einem späteren Wiederkehren der Seele auf die Erde überzeugt war, ist es heute nicht mehr so. Wer aber die Reinkarnation als Tatsache akzeptiert, in dessen Leben verschieben sich die Prioritäten. Denn das Leben bekommt erst dann einen wirklichen Sinn. Das Lernen aus Fehlern, Das Sammeln von Erfahrungen, all das lässt die Seele wachsen. Und das kann im besten Falle eines Tages in die geistige Vollendung, in das ersehnte Paradies führen, das des Menschen höchstes zu erreichende Ziel ist. Ja, und wenn man sich aber jetzt die Situation hier auf der Erde derzeit anschaut, es herrscht ein unglaublicher sozialer Druck, die Erwartung politisch korrekter Anpassung. Man will ein günstiges Ansehen in der Wahrnehmung der anderen haben. Und alles wird dafür getan, dies zu erhalten. Weswegen man natürlich über Reinkarnation am liebsten gar nicht sprechen möchte. Außerdem drückt ja die anstrengende Belastung, um jeden Preis, Erfolg und Leistung vorweisen zu müssen, jeden Tag aufs Neue. Und das alles, dieser Stress, dieses Hamsterrad, in dem sich die meisten befinden, hindert uns daran, die Reise in unser Inneres anzutreten, auf unsere mahnende Stimme zu hören, öfter innezuhalten und ja, die innere Stimme zu pflegen und eben nicht nur alles mit dem klaren Verstand, sondern mit unserer Intuition zu überprüfen. Aber derzeit ist es nicht schicklich, über Nicht-Erklärbares zu diskutieren, oder? Tja, wir sollten uns bemühen, aus diesem Hamsterrad herauszukommen. Und es ist vielleicht auch nicht ohne Sinn, dass wir hier einige wunderbare Zitate in das Buch hineingebracht haben, zum Beispiel von einem ehemaligen österreichischen Rechtsanwalt und Wahrheitssucher, Richard Steinbach. Der hat in den 80er Jahren zehntausende Menschen im deutschsprachigen Raum mit seinen Büchern berührt und begeistert, als er über den Sinn des Lebens und Sterbens, über das Tabuthema Tod und Jenseits berichtet hatte. Und Steinbach schrieb damals wörtlich: Die erste Voraussetzung für die weitere Betrachtung ist, dass wir Klarheit gewinnen über uns selbst, über die Frage, was ist denn der Mensch? Die Erkenntnisse der Darwinisten, der Neo-Darwinisten, der Verhaltensforscher, Evolutionswissenschaftler sind ja nur Halbwahrheiten, richtig und falsch zugleich. Sie betreffen nämlich nur die Entwicklung unseres Körpers und seiner Einrichtungen. Aber der eigentliche Mensch ist nicht dieser Körper. Das wäre so, als wollte man zwischen dem Lenker eines Fahrzeugs und dem Fahrzeug selbst nicht unterscheiden. Denn da ist doch etwas in uns, das fähig ist, sich seiner selbst bewusst zu sein. Das über sich selbst nachdenken kann. Etwas, das uns allein schon vom Tier unterscheidet. Und dieses Etwas kann nicht nur Freude und Trauer sein, Liebe und Hass, sondern auch so Abstraktes wie Kunst, Schönheit, Erhabenheit. Und mit dem Worte Empfinden, das sich hier wie selbstverständlich anbietet, treffen wir eigentlich das eigentlich Menschliche in uns. Dieses eigentlich Menschliche ist Geist. Oder eben die Seele. Die Stimme, die Sprache, durch die wir uns bemerkbar machen. Alles Empfindung. Sie ist jene Aufwallung, die nicht von äußeren Sinnenreizen abhängig ist, sondern spontan der innersten Tiefe unseres Wesens entquillt. Zitat Ende. Ist das nicht wunderbar beschrieben? Daneben stellen wir uns einen Roboter vor. Der ist rein verstandesmäßig. Stimme, Sprache, Aufwallung, Auslöser der Person, des Menschen, der mir gegenübersteht oder sitzt. Die innerste Tiefe unseres Wesens entquillt mit jedem Atemzug und geht auf andere über. Das nennt man auch Ausstrahlung und die ist rein persönlich geistig. Ja, ihr Lieben, Richard Steinbach führte in diesen Büchern, die er geschrieben hatte, aus, dass wir mit dieser Feststellung zwar den Weg zum Erspüren, zum Erleben unseres Geistes gefunden haben, doch regte er an, diesen Begriff noch deutlicher abzugrenzen. Und dazu berief er sich auf eine Passage des dreibändigen Werkes Im Lichte der Wahrheit von Abdroschin, welches auch in diesem Buch hier von Andreas und mir des Öfteren herangezogen wird, um bestimmte Zusammenhänge besser zu verdeutlichen. Da heißt es: Geist ist nicht Witz und nicht Verstand. Geist ist auch nicht erlerntes Wissen. Mit Irrtum nennt man deshalb einen Menschen geistreich, wenn er viel studierte, las, beobachtete und sich darüber gut zu unterhalten weiß. Oder wenn er durch gute Einfälle und Verstandeswitz brilliert. Geist ist etwas ganz anderes. Er ist eine selbstständige Beschaffenheit, aus der Welt seiner Gleichart kommend, die anders ist als der Teil, dem die Erde und damit der Körper angehört. Die geistige Welt liegt höher. Sie bildet den oberen und leichteren Teil der Schöpfung. Geist hat mit dem irdischen Verstande nichts zu tun, nur mit der Eigenschaft, die man als das Gemüt bezeichnet. Geistreich ist also gleichbedeutend mit gemütvoll, aber nicht verstandesvoll. Zitat Ende. Ihr Lieben, ich könnte euch jetzt den ganzen Abend aus dem Buch vorlesen, berichten, denn ihr merkt es, es ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Wer erstmal dahin gekommen ist, dass er sich gern damit beschäftigt, neugierig studiert und sucht und prüft und ein Geistesblitz nach dem anderen ihm weiterhilft zu erkennen, der hört damit nicht mehr auf. Und wir können sehr viel tun, wenn wir natürlich ganz vorsichtig mit unseren noch nicht wissenden Mitmenschen darüber sprechen bzw. einfach Fragen stellen. Was ist denn der Sinn des Lebens? Was glaubst du denn, was nach dem Tod passiert? Wie kann es denn sein, wenn alles in der Schöpfung im ewigen Kreislauf ist, nicht nur unser Blut- und Herzkreislauf, nicht nur Regen, der sozusagen herniederfällt und dann durch Dampf, durch Feuchtigkeit und Wärme wieder hochgezogen wird und das auch alles, wenn alles richtig läuft und kein Mensch eingreift, in einem steten Kreislauf sich befindet oder Frühling, Sommer, Herbst und Winter und so weiter. Alles ist in Bewegung, in kreisender Bewegung. Und natürlich ist die Frage erlaubt, und warum soll ausgerechnet bei dem Menschen eine gerade Linie sein? Anfang, Ende, Schluss? Und all die vielen Nahtoderlebnisse, aber auch die vielen Fakten und Indizien und Informationen, die nur für Reinkarnation sprechen, warum sollte man sich mit denen nicht beschäftigen? Wer das tut, ach, der schenkt sich ein friedlicheres, freieres Leben, ein angstfreieres, ein fröhlicheres, ein glücklicheres Leben. Danke.